Gut, wir wollen heute Morgen miteinander herausfinden, was Spannungsfelder sind. Und das machen wir mit Beispielen aus der Bibel. Wir wollen verstehen, warum das Beispiel, das ich ganz am Anfang genannt habe, eventuell gleich funktioniert. Und uns ganz grundsätzlich mit dem Umgang von Spannungsfeldern beschäftigen. Wir haben ein Drängtsprogramm. Wir versuchen das recht Kraft zu machen, weil es ganz wichtig ist, dass wir so die Grundlagen zu diesem Thema erarbeiten können. Und dann mit dem Beispiel und mit denen steigen wir dann unter Malen. Ich habe keinen Anspruch, dass das vollständig wird sein. Wenn ihr Feedback habt, Ergänzungen, Anregungen, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Was sind Spannungsfelder? Und das ist ganz zentral, darum stelle ich es an Anfang her. Es ist eine Grundgegebenheit der Welt und eine Herausforderung von unserem Leben. Sie sind unauflöslich, nicht wie Toffi, und andauernd. Manchmal schon unausweichlich. Der Duden schreibt es so: unterschiedliche, gegensätzliche Kräfte, die aufeinander einwirken, sich gegenseitig beeinflussen und auf diese Weise einen Zustand hervorrufen, der wie mit Spannung geladen zu sein scheint. Vielleicht ist das auch das, was der Thomas schon gespürt hat, in meinen Worten in sich. Und so spannend finde ich, dass Ingenieure im Zusammenhang mit dem Brückenbau sagen, Druck erzeugt Spannung. Es braucht eben beides, wir haben ein Bild von Brücke. Belastbarkeit und Tragfähigkeit von einer Brücke ist dann gegeben, wenn die Spannung da ist. Und ihr seht es, die Spannung ist unter und der Druck oben. Durch Entspannung, und das kennen wir alle bestens, nehmen wir Druck aus dem Leben raus. Es boomt förmlich. Wellness, Wandern in der Natur, was man auch alles aufführen kann. Je mehr Spannung wir haben, umso mehr Entspannung brauchen wir. Und dann gibt es auch manchmal, dass wir sagen, es wird mir zu viel. Und dort ist die Variante Trennung, Abbruch, Spaltung. Die Spannung wird ganz bewusst nicht mehr länger ausgehalten. Richtig und falsch, ja und nein, das sind Sachen, die man heute gerne hört. Weil sie die Spannung aufheben. Und vielleicht lässt sich darum so eine konsensorientierte, lösungsorientierte Politik auch noch ein bisschen schwerer verkaufen. Wir gehen schon ins erste Beispiel rein. Zur Illustration, am Schluss kommen wir darauf noch ein bisschen näher, was Spannungsfelder sind und wie man damit umgehen kann. Wir haben Spannungsfeld, göttliche Verheißung, verzögerte Erfüllung. Ich habe ganz viele Beispiele gefunden in der Bibel. Ich meinte fast, ich könnte 3-4 Predigten füllen damit. Ich habe 2-3 rausgepickt, einfach zum zeigen, wie die Bibel eigentlich voll ist von dem. Und ich möchte mich einfach motivieren, wenn ihr leset, schaut auch mal mit dieser Brille drauf. Vielleicht ein bisschen mehr die psychologische Brille, ich bin nicht Theologe, aber mich interessiert natürlich, was geht im Mensch ab. Das ist das, was ich mich Tag ein, Tag aus beschäftige damit. Und das möchte ich hier dann ein Beispiel probieren aufzuzeigen. Vielleicht ist es ein bisschen ein anderer Blick auf die Geschichte. Und wir starten hier im 1. Mose. Göttliche Verheißung, die tönt so. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land. Nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Eine messerscharfe, klare Aussage. Die Wirklichkeit dazu, die Realität, Abraham und Sarah bekommen keine Kinder. Das reibt schon mal, spürt die Spannung, oder? Da sagt Gott, dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und die Realität war ganz eine andere. Und ich vermute, das hat so beschäftigt, dass das so wie ein Spannungsfeld im Raum steht. Und dann kommen wir Menschen und haben Tendenz, und das schaue ich als völlig natürlich an, Spannungsfelder aufzulösen. die Abkürzung zu nehmen, weil wir es vielleicht nicht aushalten. Seine Frau sagte, nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Der Abraham war kein schlechter Mensch und hat Gott nicht vertraut, aber er hat gleich für sich eine Lösung gesucht aus dieser Spannung heraus. Folgt daraus, und da wollte ich nicht näher drauf eingehen, es waren Konflikte, Demütigungen, Verletzungen, am Schluss Flucht, das wisst ihr. Die zwei Frauen, das hat die Fee ein bisschen gerieben. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Das heisst, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast, in dieser Phase dort. Und dann nachher noch darauf ab, der Herr wird dir viele Nachkommen schenken im Vers 10. Was können wir daraus lernen? Was ist aus dieser Geschichte rauszuziehen, bezogen auf die Spannungsfelder? Und das finde ich wunderbar, dass das eben so funktioniert. Gott macht seine An- und Zusage trotz menschlicher Spannungsfelder, menschlicher Spannungsauflösung hier in diesem Fall, gleich wahr. Er verfolgt seine Ziele. Wir können Spannung kurzfristig entfliehen, haben wir gesehen, selber handeln, aktiv werden. Oder, und da kommen wir dann vielleicht andere Beispiele dazu, auf die eine oder auf die andere Seite in ein Extrem tendieren. Die Geschichte geht doppelt positiv aus, weil Hagar sagt in diesem Ausgang dort, du bist der Lebendige, der nach mir schaut. 1. Mose 16, Vers 14. Gott schaut von Anfang bis zum Schluss zu ihr rundherum. Und das hat sie erlebt. Und was passiert auch noch in dieser Geschichte? Auch Sarah kommt noch einen Sohn über. Gott hat seinen Plan und zieht den durch. Ob wir die Abkürzung nehmen wollen oder nicht, ist offenbar nicht ganz so entscheidend. Aber die Spannungen, die da aufgebaut sind in dieser Geschichte, die hat der Mensch für sich gelöst. Und Gott hat trotzdem einen Weg gefunden. Kommen wir zu einem zweiten Spannungsfeld. Gnade und Wahrheit. Was ist Wahrheit? Man hat eine Vorstellung. Jesus. Das, was man sieht. Sonst noch? Gottes Wort, ja. Ja. Ergänzt es noch, Tatsachen. Der würde sagen, Objektivität, etwas, was eben objektiv ersichtlich ist. Ob ich das mit den Augen, das könnte ich, das mache ich jetzt nicht. Ein paar Sachen einblenden, wir wären uns nicht einig, welche Linie die längere ist. Das kann man relativ einfach dann auch wieder aushebeln, weil es ja dann berechnet wird im Hirn und entsprechend die Frage ist, ob dann wirklich am Schluss Objektivität rauskommt. Ein paar Leute würden auch sagen, das Gesetz ist die Wahrheit. Wer entscheidet in Zeiten von alternativen Fakten, von Medienflut über Wahrheit? Man könnte sagen, wir unterscheiden zwischen subjektiver Wahrheit, zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel, das heute passt, der FC Thun schaut gut, hoffentlich. Das ist subjektiv, weil da gibt es ganz viele andere, die finden, das stimmt hinten und vorne nicht. Und dann gibt es noch so ein bisschen allgemeine Wahrheit, und die allgemeine Wahrheit, die werden vielleicht eben Gesetzmäßigkeiten, Forschung, wobei auch dort man gewisse Zweifel darf haben, aber allgemeine Wahrheit, so ein bisschen allgemeingültiger Stand. Und nachher ist es prägt von Kultur, von Familie, Sozialisation, wo wir aufgewachsen sind, in welchem Kreis von Menschen. Und dann kommt noch der Blickwinkel, den wir alle haben. Natürlich prägt er auch das. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, der das untermalt, die Subjektivität, da hat jemand geschrieben, Nutella hat wenig Vitamine, darum muss man viel davon essen. D Ihr seht, man kann die Sache sehr unterschiedlich sehen, auf das gleiche Ziel kommen oder zum eigenen Ziel. Wenn man gerne viel will, wäre das auch eine Begründung. Kinder, jetzt kenne ich, wäre eine Variante, oder? Zum Ziel zu kommen. Was für mich richtig ist, muss nicht zwingend für einen anderen auch richtig sein. Im 1. Korinther, im Korinther 1,18 steht, die gute Nachricht ist für die Welt eine Torheit. Die einen finden es und finden, das ist jetzt richtig, und die anderen gar nicht. Der Kampf um Wahrheit, und das wissen wir alle, führt zu sehr vielen Konflikten auf dieser Welt. Krieg, Hass, Ablehnung. Und da kommt man zur Frage, ist die Wahrheit auch Gerechtigkeit? Wir werden es sehen am Beispiel. Und das Beispiel, das ist eine Geschichte, die ich unglaublich gut mache. Das Spannungsfeld Gnade und Wahrheit. Und zwar ist es die Geschichte vom Ehebruch von dieser Frau. Und ich möchte noch die ganz kurz skizzieren, dass ihr auch da spürt, wie die Spannung im Raum steht. Die Pharisäer, sozusagen die Eliten dann zumal, die Vorbilder, haben die Frau hergeschleppt zu Jesus, haben sie eigentlich auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Und die Experten, die hatten eine messerklare Vorstellung gehabt, was da gilt. Kein Zweifel, was passieren muss, weil das Gesetz sagt Steinigung. Da gibt es nichts zu diskutieren, das ist einfach gegeben. Sie haben das Gesetz gekannt, bis auf den letzten Buchstaben, lesen wir auch in der Geschichte, und sie voll darauf fixiert gewesen, und auch die Frau hat es gewusst. Sie war still gewesen. Eine Spannungszone. Was passiert jetzt? Sie machen Druck. Sie haben Jesus im Netz, in Klemmen. So eine Pattsituation. Und die Probe, die dort im Raum steht, ist eigentlich die, zieht der die Steinigung durch und widerspricht somit seiner Botschaft von Liebe, Annahme, Gnade und Vergebung? Oder hat er das Gesetz auf, indem er es eben nicht macht? Und es ist klar, es ist keine Wahl. So oder so können sie nachklagen. Weil er das Gesetz nicht einhaltet oder weil er eben seiner Botschaft widerspricht. Eine Pattsituation, ein Dilemma. Und die Elite dort, die empfindet einzig Spannung. Was macht jetzt der? Absolut null Druck. Denkt wieder an die Brücke. Sie spüren nur Spannung. Und diese Geschichte steht hier auf der Kippe. Und ich finde es extrem interessant, was Jesus macht. Wie reagiert er? Vorwurfsvoll. Nochmal alles aufzeigen, was da schiefgegangen ist. Strafe aussprechen. Schlechtes Gewissen machen. Finger drauf haben. Jesus schreibt in dieser Situation auf den Boden. Nimm an, ich habe Sand etwas geschrieben, man weiß nicht was. Und kehrt an diesem Punkt den Spiess um. Er stellt die Situation auf den Kopf. Und wenn man eine Brücke auf den Kopf stellt, dann wird die Druckzone zur Spannungszone. Kehrt sich die ganze Übung um. Und so ist es auch hier. Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein schmeißen. Er schlägt sie mit der eigenen Waffe. Und die Frau, die ist an dem Moment von ihrem Druck entlastet. Er schreibt dann weiter auf den Boden und es ist auch spannend, was dann passiert. Die Pharisäer verschwinden nach und nach. Zuerst die Ältesten und dann steht, sie kennen sich eben gut. Offenbar kennt man sich mit dem Alter immer besser und weiss, wie man wo wie tickt und wo eben nicht tickt. Und die sind zuerst vom Feld gegangen. Die Jüngeren haben vielleicht noch gedacht, da finden wir noch mal einen Ansatzpunkt oder so für einen Infight, aber die anderen, die haben sich vom Bitz gemacht. Auch hier wieder, was können wir aus dem heraus lernen? Bei mir auf der Folie habe ich ein Ständchen gemacht. Das ist die Botschaft, die ich überbringen will. Auch wir sollten uns bemühen, uns immer besser kennenzulernen. Unsere Grenzen, unsere Tendenzen und eben die Einseitigkeiten, die wir da haben. Man könnte jetzt auf das Gesetz pochen und sagen, eine Steinigung, das ist nichts zu diskutieren. Da gibt es nichts dazwischen. Das ist auch nicht irgendwie etwas, das man anders interpretieren könnte. Es ist ja gestanden. Es ist immer einfacher, den Balken bei anderen zu sehen, als bei sich selber. Und ein Detail in dieser Geschichte, der Mann, der war nicht dabei gewesen. Und so schnell sind wir, wenn es um Zielverfehlung geht, dran am Interpretieren. Wir wissen, wir machen Vermutungen, wir gewichten Sachen, Beteiligte und ziehen unsere Schlüsse daraus. Was macht Jesus? Er verurteilt nicht. Er sagt, du kannst gehen, aber sündige hinfort nicht mehr. Jesus macht etwas unglaublich Eleganz und das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Man sieht dahinter, Psychologie kommt nicht auf andere Schlüsse als das, was wir hier lesen. Er nimmt nämlich die beiden Pole, Gnade und Wahrheit, zusammen. Er sagt, du kannst gehen, ich verurteile dich nicht, Gnade, und schiebt die Wahrheit nachher. Du in Zukunft nicht mehr sündigen. Eben eine doppelte Antwort aus beiden Teilen, Gnade und Wahrheit zusammen. Und die Frau am Anfang still, sie kann dann antworten, was sie merkt, dass Jesus sie nicht verurteilt. Offenbar hat die Befreiung von ihr, ihr sichtlich gut getan. Ein anderes Beispiel, das ich nicht näher darauf eingehe, einfach kurz erwähnen, für die, die das für sich noch lesen wollen. Die genau gleiche Geschichte findet man mit der Frau am Brunnen im Johannes 4, 1 bis 42, wo es um Wasser geht, wo es um lebendiges Wasser geht. Und dort könnt ihr das Muster herauslesen. Jesus verurteilt nicht, sondern tut zuerst Gnade anbieten und dann im Nachhinein noch die Wahrheit. Und das mit unglaublich viel Geschick. Und da kommen wir auch hier zu dieser Gnade-Wahrheit-Spannung noch zu ein paar Punkten dazu. Wahrheit ohne Gnade, das wäre der Gegenpol. Nach Tatsachen, Nutzen und Schaden, Recht haben. Und Wahrheit ohne Gnade ist nicht immer gerecht. Vielleicht ist es auch die Verkündigung von unserer Wahrheit, ganz unabhängig davon, ob andere die hören wollen. Das hat es schon früher gegeben, auch Apollos, Paulus, war auch so ein Streitpunkt, wo es um Wahrheit ging. Die Wahrheit, was an diesem Sonntag erlaubt ist, was man mit Ehebrecherinnen macht und wie ein Messias eigentlich sein soll, das wissen wir sehr gut. Und da stehen die Pharisäer in dieser ersten Geschichte als Verkörperung von dieser Wahrheit ohne Gnade. Und da erkennen wir uns, glaube ich, alle immer wieder drin, wenn wir dann wissen, wie es geht. Und dann auch für andere noch wissen, wie es geht. Und vielleicht die Frage von der Gnade völlig in den Hintergrund geht. Aber es gibt einen neuen Bund, ein neues System. Und bei Mose haben Gesetz gelten und im Neuen Testament, das wissen wir alle, kommt die Gnade dazu. Sie kommt eben dazu. Das Gesetz kennt keine Gnade. Der gerechte Lohn vom Gesetz ist der Tod. Bei Gesetzesbruch. Und ob man das ungerecht empfindet oder nicht, ist nicht entscheidend. Also brauchen wir die andere Seite dazu. Wahrheit gibt es nur in Kombination mit Gnade. Und achtet nochmal, wie die Bibel sehr häufig von Gnade und Wahrheit redet. Gar nie von Wahrheit und Gnade. Nie. Kommt dieser Weg nicht vor. Und wir kennen noch Beispiele von Gnade ohne Wahrheit. Alle zusammen aus unserem Leben. Jesus kommt her und nimmt die zwei Pole zusammen. Er macht eigentlich ungerechte Gnade, weil wir etwas nicht bekommen, was wir eigentlich verdient hätten. Und das steht im Kontrast zu den Gesetzen, die der Mose im Vordergrund hatte. Die Wahrheit mit Gnade zusammen schafft Annahme, ist liebevoll, ist nicht anklagend und schafft nicht Gesichtsverlust. Wahrheit, man könnte auch sagen Moral allein, bringt nur oberflächliche Veränderung im Sinn von religiösen Leistungen. Gnade erfüllt Gesetz. Und darum kann Jesus sagen, er sei die Wahrheit, nämlich göttliche Wahrheit mit Gnade verbunden. Bei ihm gibt es keine Fake News, keine krummen Prägungen. Sein Verhalten und Denken, seine Motive sind wahr und darum hat er auch das Gesetz erfüllen. Ich könnte noch ein anderes Beispiel kurz erwähnen, der Zachäus zum Beispiel. Auch dort nichts. Da schreit nicht ein Baum hoch, was da alles schief geht. Wie viel Steuern er jetzt den anderen hat aus dem Sack geholt. Er sagt, ich will bei dir essen. Und daraus entsteht etwas. Wir wissen ja nicht, was die dort diskutiert haben, aber am Schluss zahlt er seine Fehler, seine Bezüge, die er gemacht hat, die er nicht dürfen, mehrfach zurück. Also die Wahrheit kommt auch rein. Aber zuerst steht die Gnade im Raum, die Begegnung, die Gemeinschaft am Tisch. Man könnte es auch sinnbildlich sehen. So können wir noch ganz viele Beispiele aufführen. Ich tue das jetzt nicht weitermachen. Aber sicher, wir spüren, Jesus bringt Sachen zusammen, die wir oftmals sehr schwer zusammenbringen. Er zerstört unsere frommen Schwarz-Weiß-Ideen. Er ist unbequem und herausfordernd für die Frommen und für alle anderen. Und Jesus passt sich dem System nicht an, er passt eben zu Gott. Gnade und Wahrheit, das entspricht nicht der Haltung. Wir sind alle okay und können so bleiben, wie wir sind. Er tut es eben nicht beschönigen, er tut es auch nicht verharmlosen. Er deckt auch Zielverfehlung auf. Gnade ist eine Nichtverurteilung, ist Aufruf, durch das, was wir die haben, zum Neuanfang. Und wenn Gott in ein Leben hineinkommt, dann geht es eben nicht weiter wie bisher, wie wir am Beispiel vom Zachäus gesehen haben. Und ich wünsche mir, dass wir alle lernen, in unserem Umfeld Gnade und Wahrheithaltung, dass wir da inspiriert werden von Jesus und ein Segen werden für unsere Menschen ringsum. Und das ist radikal ein anderer Weg. Es ist eben nicht dadurch, sondern irgendwo in der Mitte. So, jetzt wären wir bei den Beispielen durch. Jetzt kommt ein bisschen Theorie, damit ihr das nachher am Schluss zusammenpacken könnt, hoffentlich, und mitnehmen. Auch praktisch im Alltag anwenden. Ihr seht hier ja versucht, theoretische Zusammenzug zu machen, was Spannungsfelder sind. Sie können Belastung sein und zugleich Motor für die Entwicklung. Und ich habe es schon gesagt, sie sind nicht auflösbar. Sie sind herausfordernd und andauernd, weil es eben eine Grundgegebenheit ist vom Leben. Sie sind aber gestaltbar und das ist ja auch positiv. Der Umgang mit ihnen ist prägt vom Kontext, vom Umfeld, in dem wir leben, von unserer Lebensgeschichte, von unserer Persönlichkeit. Ein kleines Beispiel, weil ich da nicht näher darauf eingehe, auf die Persönlichkeit, sonst haben wir gerade nochmal eine Predigt für sich. Wie wirkt sich die Persönlichkeit auf im Zusammenhang mit Spannungsfeldern? Warum tendiere ich dem einen in die Richtung? Ein Beispiel gebe ich. Vielleicht ist jemand, der sehr gewissenhaft ist, viel schneller bei, was richtig ist, was da steht und wie man das genau muss verstehen. Und dann kommt die Gnade relativ schnell zu kurz. Und das zeigt, dass wir mit unserem Wesen doch sehr schnell eben auch die Pole anstreben. Und das ist auch gut so. Modell, Freundschaften, Gemeinschaft können helfen, Spannungsfelder auszutragen. Eine riesige Chance, dass man mit anderen unterwegs ist, sich austauschen. Wir kommen noch drauf. Und die persönlichen und gesellschaftlichen Spannungsfelder, wir kommen da auch noch drauf, was das sind, beeinflussen sich gegenseitig. Ich gehe noch auf die Punkte ein, die hier eingefärbt sind. Ich lasse gerade eingeblendet. Belastung. Was ist denn Belastung? Belastung ist, wenn wir angestrengt sind, wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren Kontrolle, wenn wir unsicher sind, wenn wir Ängste haben, wenn wir schwer haben, Entscheidungen zu fällen, wenn wir in Konflikten stehen oder schlicht einfach ein Problem drin. Und die Umbrüche und Entwicklungsübergänge, wo wir irgendwo dran sind, alle, empfinden wir das manchmal ganz verstärkt als Belastung. Und das Gegenteil, der Motor für Entwicklung, für Einzelne, für Gemeinden, für Organisationen, für Gesellschaft, ist, wenn der Leidensdruck zu gross wird und wir uns müssen bewegen. Wenn Visionskraft hineinkommt, wo wir sagen, der Herr wollte. Wenn innere Dynamik aufbricht. Umbrüche von Rahmenbedingungen, die sich verändern. Wenn Lösung und Ressourcen im Vordergrund stehen. Im Kontext, für dort noch ein Wort dazu zu sagen. Es kann sein, dass ich in meiner persönlichen Beziehung Verbundenheit und Autonomie oder Abhängigkeit und Unabhängigkeit ganz als stimmig erlebe. Aber im Kontext von meinem beruflichen Dasein in der Firma erlebe ich das vielleicht schwierig. Oder andersrum, eine Firmenleitung hat vielleicht kein Problem, Polarität von Innovation und Kontinuität, wo beides auch wieder zusammengehört, zu managen. Aber es fällt ihnen schwer, Werte und Rentabilitätsorientierung zusammenzubringen, auszubalancieren. Das zeigt, dass je nach Kontext ganz andere Gesetzmäßigkeiten da sind. Und zum Letzten noch Persönlichkeit. Wir haben alle eben persönliche Präferenzen und Tendenzen. Es zeigt, das wäre noch wieder ein ganzes Gebiet für sich, wie das dann spielt. Aber sicher kann man sagen, die Reife von der Persönlichkeit kommt durch das Aushalten und Umgang mit solchen Spannungsfeldern. Ich blende noch eine Definition in diesem Zusammenhang ein, ohne dass ich gross näher darauf eingehe. Aber ihr seht, auch das hat einen Einfluss, wenn wir da die Persönlichkeitsmodalitäten lesen, geht es hier um Bedürfnis nach Unabhängigkeit, eben Bedürfnis nach Spontanität, Bedürfnis nach Stabilität, Wohlbefinden, Lebensgestaltung, all die Sachen, die unsere Bedürfnisse sind. Die Forschung hat das natürlich mal probiert zu ordnen. Wir sind auf 8 gekommen, vielleicht sind es auch 10. Aber die Bedürfnisse, die unser Leben antreiben, die mit unserer Persönlichkeit sehr viel zu tun haben. Und jetzt möchte ich ganz schnell, und da gehe ich wirklich schnell durch, ihr könnt selber an dem weiterarbeiten, weil ich es einfach geben will, als Takeaway, um zu sagen, okay, da gibt es doch noch mehr, nämlich Spannungsfelder des Glaubens. Wenn der Thomas das schon anspricht, wo nimmt er das her? Ich zeige euch noch 2, 3, vielleicht inspiriert es euch, an dem weiterzuarbeiten. Glaube, Werke. Mangel, Fülle, Fluch, Segen, Professionalität, allgemeines Priestertum, Vergänglichkeit, Ewigkeit, Vielfalt, Einheit, Vertrautheit, Fremdheit, Freiheit, Gesetzlichkeit, Freude, Leid, Versuchung, Strafe, Geist, Leib, Last, Verantwortlichkeit gegen Gleichgültigkeit und Jenseitsorientierung. Nachfolge im Gegensatz zum Himmelsdicke, wie ich es genannt habe. Ist und Sein. Unberechenbar und vertrauenswürdig. Und so weiter. Die Bibel ist voll. Wenn man die Geschichte in diesem Feld so mal anschaut, dann sieht man, wie die beiden Seiten immer rum sind. Und Menschen tendieren entweder dadurch oder dadurch. Und Gott hat einen ganz neuen Plan. Der geht mit durch und setzt das zusammen. Wir werden noch sehen, was da die praktische Forschung dazu gefunden. Und dann haben wir noch Spannungsfelder im alltäglichen Leben. Das kennt ihr auch bestens. Nähe, Distanz, Gemeinschaft oder meine Interessen, Hilfe und Selbstverantwortung, Regeln versus Flexibilität, Veränderung versus Bewahren, Fehlerhaftigkeit zu Perfektionismus und so weiter. Und ich nehme es noch einmal weiter, weil es mir einfach wirklich dünkt, es geht das ganze Leben durch, nämlich auch im Management. Im Führen von Firmen finden wir das. Die Frage, sollen wir zentralisieren oder dezentral fahren? Zielorientiert oder effizienzorientiert? Risikobereitschaft oder Sicherheit? Kundenorientierung oder Potenzialorientierung? Kontinuität, so wie immer, oder Wandel? Standardisierung oder situatives Handeln und Handlungsspielräume. So könnte man noch ganz viele so Felder aufführen, wo die Spannung, wenn man sich drinnen denkt, sofort spürbar wird. So, jetzt komme ich zum Teil, wie gehen wir mit diesen Spannungsfeldern um. Wir haben auf der einen Seite psychologische Tipps und Tricks, die nehme ich auf und dann komme ich dann auch noch zu Tipps und Tricks aus dem Glaubensleben und vermischt die eben nicht gegeneinander. Ihr werdet es dann auch merken, sie gleichen sich. Und eine gute Forschung, die orientiert sich am Mensch und versucht herauszufinden, welche Muster es da abgeht. Und unsere Aufgabe ist dann letztendlich immer auch die zu schauen, wie wir mit diesen Sachen einen Umgang finden. Wie gehen wir mit eigenen Spannungsfeldern um? Wir müssen sie zuerst mal sehen, erkennen, vielleicht Einseitigkeiten zu merken, benennen, können formulieren, macht vieles schon viel, viel einfacher und dann manchmal schon einfach können aushalten. Ich muss wissen, dass meine Sichtweise von Sachen maßgebend durch meine Geschichte und durch meine Erfahrungen geprägt ist. Und eben nicht Realität und Objektivität im Vordergrund steht. Ich muss es können normalisieren und das ich hoffe, das ist mir gelungen. Das ist nicht ein Schaden. Das ist nicht, oh, Hilfe, ich kann es nicht. Sondern das sind Gegebenheiten des menschlichen Daseins. Und wenn ich es normalisiere und weiss, das ist normal, dass es eben mich manchmal so zieht und dann vielleicht wieder so. Diesen Ort treffen wir mit, ich habe gut. Es ist eben real, bunt versus schwarz-weiß. Und der differenzierte Umgang damit, der hat einen Preis. Nämlich die Spannung bleibt aufrecht. Wir können sie nicht auflösen. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass wir tendieren, da rüber zu gehen oder lieber da rüber, weil wir diese Spannungen gerne auflösen würden. Und es ist wichtig, dass wir die Entwicklungsphase bewusst haben. Mit diesen verschiedenen Gesetzmäßigkeiten. Die Lösung in der Phase XY1 da vorne ist vielleicht eben für die zweite Phase ein Problem. Und das heisst, wir können nicht Regeln ableiten und dann einfach sagen, so mit dieser Regel schlagen wir uns tapfer durchs Leben. Weitere Hilfestellungen, es ist nicht dienlich, wenn wir es werten. Es hilft uns nicht weiter. Ich sage auch, man muss der innere, Entschuldigung, der Ausdruck, Schweinehund, auch würdigen. Weil sonst gibt es ein Mehr desselben, kommt immer das Gleiche raus. Weil auch er ist Botschafter von meinen Bedürfnissen. Ich kann ein Beispiel machen. Wenn ich jogge und lieber auf den Sofa will, dann sind beide Bedürfnisse wahrscheinlich da. Und es ist die Kunst, mit diesen beiden einen Umgang zu finden. Vielleicht joggen und dann auf den Sofa oder umgekehrt. Oder heute das und morgen das andere. Also wir kennen das aus unserem eigenen Alltag immer wieder, die Herausforderung, die Bedürfnisse, ich empfehle sie einfach, nehmen sie noch ernst und machen mit ihnen das, was zielführend ist. Hilfreich sicher auch, wenn wir Fehler machen dürfen, Verantwortung übernehmen können. Offen sein und trotzdem auch Standpunkte definieren. Gefühl erleben und ausdrücken. Wieso nicht sagen, ich habe Angst vor dem oder diesem. Oder ich habe Sorgen, dass ich irgendwie meine Kontrolle verliere. Der Austausch miteinander, Perspektivenwechsel, um mal zu verstehen, wo steht der andere, Unterschiedlichkeit als positiv zu sehen. Und nur das Beherrschen von Prozessen genügt nicht. Und es ist wichtig, und das habe ich auch schon gesagt, und das ist vielleicht meine berufliche Sicht darüber, es ist wichtig, dass wir uns kennen und dass wir über unsere eigene Geschichte nachdenken. Weil das führt letztendlich dazu, dass wir die Potenzial, und das sind ja eben Potenzial, können zusammenführen. Und Jesus hat uns Musterbeispiel gegeben, wie es gelingt, die zwei Pole irgendwie zusammenzubringen und zu verpacken. Und ich habe ein ganz gutes Bild, das ihr ganz sicher alle schon mal gesehen habt. Aber es hat einen Fehler bezogen auf die Botschaft. Es stimmt alles, bis fast zu unterst. Das ist nämlich ein Beispiel von Illustration von Spannungsfeldern. Wenn wir links und rechts fressen und beide ziehen, wird es schwierig. Hier lösen sie die Spannung auf, indem sie sich einigen. Wir gehen links gefressen und dann rechts gefressen. Aber Jesus hat nochmal ganz einen anderen Ansatz, der ist beiden Orten gleichzeitig. Und das kann man nicht zeichnen. Aber gleich bis zu einem einigermassen stimmigen Teil stimmt es. Wenn wir das Beispiel vom Joggen nehmen, müssen wir es vielleicht nacheinander machen. Und dann stimmt es auch wieder. Aber es gibt eben noch andere Wege. Und der ist nochmal ganz auf einer anderen Ebene angesetzt. Was hilft noch? paradoxe Intervention, ein Begriff, was steht dahinter? Das Gegenteil fordern von dem, was man vielleicht möchte. Wenn das Kind immer Nudeln essen will, dann geben wir ihm vom Morgen bis am Abend Nudeln. Und irgendwann ist gut. Das ist eine Technik, man kann sagen, das funktioniert doch nicht. Aber anstatt mit aller Kraft dagegen zu kämpfen, könnte man ja auch ganz einen anderen Ansatz wählen. Oder mit Humor dahinter. Oder, was vielleicht für eine Gemeinde eine Bedeutung hat, es gibt immer Bewahrer und solche, die führen wollen. Und das ist ja das Spannungsfeld. Für entwickeln, weiter. Und andere, die sagen, ja, aber jetzt haben wir gerade erst gestern angefangen mit dem, müssen doch das zuerst 5 Jahre durchprobieren. So. Eine Technik, die es gibt, ist das zu nutzen. Wir können ja denen, die bewahren wollen, trauen geben und sagen, was braucht es, für das, was die anderen wollen, zum Flop wird. Und dann haben sie die Bewahrungsrolle in der Entwicklung drin, immer wieder zu schauen, sind wir achtsam genug, gehen wir sorgfältig vor. Mit nutzt das Potenzial von diesen Menschen, die sagen, ich bewahre, ich schütze. Und damit haben wir die Befürchtungen eingebunden, wir haben die Veränderung eingebunden und es wird eine gewisse Relativierung stattfinden. Ein weiterer Umgang damit ist Kontext erweitern, grösseres Feld, vielleicht mit Leuten darüber reden, Möglichkeitsräume schaffen, Sinnbezug schaffen, das ist ganz hilfreich, weiss man bei Entscheidungen, wenn man weiss, hat das einen Sinn und was ist der Sinn von dem, auch eine Herausforderung für sich, aber hilft ungemein in solchen Spannungsfeldern. Neue Sichtweise integrieren und dann gibt es noch ganz eine einfache Technik, manchmal einfach auch ein bisschen Distanz nehmen. Distanz nehmen heisst, das Mal sein, weggehen und wenn man zurückkommt, wieder neu drauf schauen. Es ist wichtig, dass wir das Bisherige, was wir geleistet haben, wertschätzen und der Mut und die Energie verführen, sie zu gehen, anwürdigen. Und dann gibt es irgendwo so einen Begriff von Loslassen, und da hat eben auch wieder beides drin. Ich habe hier noch ein Zitat eingeblendet, weil ich finde, es drückt das aus, nämlich die Frage, was ist denn eine gesunde Persönlichkeit? Wir kommen nicht darum, um uns zu bewegen. Wir sind kurz vor dem Schluss, zum Abschluss noch ein paar Hilfestellungen vielleicht aus dem Glauben her geleitet. Es gibt kein wasserdichtes System ohne Widersprüche für unseren persönlichen Glauben oder für uns gemeint. Das gibt es nicht. Es gibt keinen richtigen Glauben. Es gibt nicht die Lösung über das Fasten, über geistige Strategie, über richtiges Beten. Das ist schon magisch, wenn wir so denken. Nämlich die Hoffnung von richtiger Anwendung, die dann zum Ziel führen soll. Spannungsfelder braucht eine Grundlage und das könnte heissen, ich bin auch geliebt, wenn. Und das wäre dann wieder auf der Ebene Wahrheit und Gnade vielleicht ein bisschen näher bei Gnade suchen gerutscht. Es dient nicht, wenn wir statische Gottesbilder haben, weil Gott sagt, ich bin, der ich bin. In Bewegung, in Veränderung, du musst mich gern wieder neu entdecken. Und einmal zeige ich, das und mal zeige ich etwas anderes. Und das macht es ja so dynamisch und manchmal auch ein bisschen schwierig. Gott ist kein Selektautomat. Aber er kann seine Absicht ändern, er hat es auch gemacht. Die Geschichte von Sodom oder auch das mit der hartnäckigen Witwe. Er kann sich herausfordern. Aber Verheißungen sind keine funktionalen Zaubersprüche, wo man einfach sagen kann, wenn ich das so bestelle, dann kommt das auch so. Und wir sollten vermeiden, dazu zu kommen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ihr kennt den Spruch aus Pippi. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Bibelstellen, die wir herbiegen, für eigene Wünsche herzuhaben, anstatt zu schauen, gibt es auch noch relativierende Elemente, Sichtweise von anderen Elementen drauf. Das Leben ist keine nie endende Lobpreiskonferenz. Das ist nicht das Ziel. Es geht nicht um ein Level von möglichst höchlich geistlichem Wohlbefinden. Manchmal, nur manchmal, lässt sich das Leben im Rückblick besser verstehen. Und dann kann man sich fragen, was ist denn der Sinn von unerklärlichen, trüben Momenten? Und da gibt uns der Römer 5 auch noch einen Einblick rein, wenn es so um Spannungsfelder geht. Trübsal, Geduld, Hoffnung, das ist die Folge, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Das ist die Folge von dem, was man auch nicht immer ganz verstehen kann. Aber es gibt einen Blick rein, was es bedeutet, wenn wir in diesen Spannungsfeldern im Scheitern sind. Es schafft die Möglichkeit, durch die Hoffnung eine neue Richtung einzuschlagen. Und manchmal brauchen wir einfach auch Zukunftshoffnung, für über das Leben hinaus tröstet zu werden, wie der Mose oder der David. Und wichtig ist, dass wir es hier mit vorletzten Sachen zu tun haben. Das heisst, Leben aus Gottes Hand, Verankerung in Christus, das ist ein Geheimnis für sich, da könnte man auch wieder einen Haufen dazu sagen. In schönen und schwierigen Momenten, in Sonn- und Schattenzeiten. Und interessant ist, dass die Präposition in Christus, die wir da hier haben, im Griechischen bis zu dieser Zeit nie vorkommen ist. Das ist eigentlich eine Wortschöpfung, die die Bibel dort macht. Und es bedeutet sehr viel, nämlich von Anfang bis zum Ende. Und das bedeutet sogar noch mehr, nämlich auch Christus in mir. Ich schließe meine Predigt. Ihr habt den theoretischen Rahmen, ihr habt ein paar Praxisbeispiele. Ihr habt gesehen, wie viele Spannungsfelder man noch entdecken könnte. Es gibt ganz viele spannende Geschichten dazu, die man da beliebig ausführen könnte. Ich habe versucht, das in eine Folie zusammenzufassen, wo ich denke, das ist eine Aussage, die man vielleicht zum Schluss von diesen Spannungsfeldern dürfte lassen.